Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst Teil 3 dieser Podcast-Folge. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten schon viel Freude mit Teil 3.
Ja, wir hatten ja eher mit Kollegen aus Innsbrucker gesprochen und da war auch das Thema eben diese Interdisziplinarität herzustellen, sprich auch herauszuarbeiten, dass zum Beispiel Architekten an die IT zumindest ansatzweise herangeführt werden. Ich denke nur an das BIM, dass Juristen herangeführt werden, Wirtschaftler etc. Und da geht es mehr um eine Excel-Tabelle mit coole Formeln zu bestücken, sondern wirklich zu verstehen, wen brauche ich, wer kann und was, und einmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Also eine Zwischensprache quasi.
Absolut. Also ich habe so jetzt natürlich auch ein bisschen spüre ich, wenn ich da die Möglichkeit habe, was zum Sagen, auch den Auftrag, ein bisschen meine Hochschule auch zu bewerben. Und gerade in dem Bereich haben wir jetzt durch den neuen Wirtschaftsinformatik-Studiengang, den wir als Bachelor und als Master in Salzburg anbieten, gibt es natürlich bei den anderen Hochschulpartnern ähnliche Angebote, was wir, glaube ich, ein bisschen anders machen. Kommen sehr stark von der IT-Seite und schauen in die Wirtschaft um und machen das auch gemeinsam mit dem betriebswirtschaftlichen Studiengang, also zwei Studiengänge als Joint Venture bieten Bachelor und Master an. Das hat sich, glaube ich, kann man wirklich auch als gutes Beispiel für diesen Versuch, das eine und das andere gleichwertig zu verbinden.
Ja,
Hoffen wir halt sehr stark, dass die Leute, die da rauskommen, wirklich auch diese Brücke dann schlagen können zwischen den sehr anspruchsvollen wirtschaftlichen Dingen und den sehr anspruchsvollen informatischen Dingen oder informationstechnischen Dingen, wo man allein ja durch die Auswahl von der richtigen Datenbank und so sich heutzutage ja jahrelang damit beschäftigen kann. Das hat auch, glaube ich, durch die sehr starke Veränderung im ganzen Hochschulsektor jetzt hat das jetzt auch gute Vertreter in Österreich. Also es gibt, glaube ich, auch irgendwo kann man auch Jus und Informatik studieren. Man kann ganz garantiert alle Arten von Technologie, von Multimedia und so weiter studieren. Wir haben auch mit der Uni Salzburg gemeinsam einen Master, wo diese mathematischen Modelle, vielleicht was am Anfang der Informatik eh üblich war, dass so Signalverarbeitung und Informatik so zusammengingen, aber auch da gibt's Angebote. Es gibt ganz sicher aber überall dort, wo die das jetzt anhören, in der Nähe eine Hochschule finden, wo es so Angebote gibt, auch Online-Angebote inzwischen natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich die Beschäftigung mit Digitalisierung und ja, wie du sagst, es lohnt sich doppelt oder vielleicht sogar mehrfach als nur doppelt, sich mit so Brücken zu beschäftigen zwischen die verschiedenen Angebote oder Herausforderungen.
Ja, es ist ja auch innerhalb der IT, nicht? Wenn ich gefragt werde, in welchem Bereich ich bin und ich will es kurz fassen, dann sage ich IT. Meistens sagen die Leute, aha, in Programmierung, okay, nein. Erklärt dann vielleicht noch was Systemhaus ist, Infrastruktur und so weiter. Und jetzt letztens fragt mich auch, ich sage halt wieder IT, dann sagt der, ja, was in der IT? Da gibt es ja viel verschiedene. Ah, schau her. Also es ist sehr selten diese Nachfrage. Und habe dann eben auch eben diesen Kontext zur Infrastruktur und Umsetzungsbegleitung und Betreuung bilden können. Und auch wir ITler verstehen uns auch nicht zwingend. Nicht? Also zwischen einem Infrastrukturmenschen und einem Softwareentwickler sind oft Welten. Das ist auf der Party oft. Nicht? Also erkennt man oft schon beim Einigen, wer weiß.
Warum gibt es jetzt DevOps? DevOps ist ja der Versuch, ich weiß nicht, ob er geglückt ist, aus einem Infrastruktur einen Programmierer oder umgekehrt zu machen. Ja. Das ist ein ganz eigener, das ist ein eigener Plausch, da muss man fast schon dann ein Bier dazu trinken. Ja.
Ja.
Aber ja, ja.
Ja, okay. Ja, also das ist wirklich auch spannend. Also die jetzt da nur aus Außeninteresse diesen Podcast hören, wenn sie jetzt fragen, von was reden die da? Aber es ist tatsächlich so, aber es ist ja wahrscheinlich in jedem Gewerk so, nicht? Es gibt Juristen in alle möglichen Ausprägungen und natürlich auch im Bau und Architektur und Konstrukteur und so weiter. Und so ist es bei uns auch. Du, eins ist mir gerade noch wirklich ins Auge geschossen. Ich habe eine Publikation von dir gesehen mit dem Titel People as Sensors mittels personalisierten Geotrackings. Jetzt, warum ist mir das ins Auge geschossen? Aus einem anderen Kontext, also weil wir immer versuchen, die Menschen nicht als Sensor zu verwenden, nämlich aus Anwendersicht. Es gibt tatsächlich Hersteller und Anbieter, die sagen, naja, wir brauchen quasi die Fehlermeldung durch den User, damit wir wissen, dass ein Fehler vorliegt. Das ist nicht mein Ansatz. Also unser Ansatz ist, dass wir nach Möglichkeit Fehler selber erkennen, beziehungsweise über unsere Monitoring-Tools und intelligenten Systeme verhindern, dass der User sich gestört fühlt. Du meinst das natürlich was anderes, aber erzähl ein bisschen, wie kann ein Mensch ein Sensor sein?
Es ist ein paar Jahre her und die Leute, die da weiter vorne auf dem Paper draufstehen, die sind jetzt, glaube ich, irgendwo bei Google oder so beschäftigt.
Oh.
Alles gut. Das ist total trotzdem für mich nach wie vor ein ganz spannendes Thema. Damals war die Idee noch neu zu sagen, dass auch der Mensch, weil er ein Smartphone trägt oder weil er wo ist einfach, ja, als Sensor oder sagen wir es netter, das ist im Englischen, ist das ja durchaus legitim, das so zu formulieren, als Datenquelle einfach zu fungieren, ja. Und es hat da ja dann relativ viel gegeben, die das weitergemacht haben. Man kann jetzt da ganz viel Sachen nennen, zum Beispiel sind in die sozialen Netzwerke die Informationen zum, wenn es um schwere Naturkatastrophen oder um Anschläge oder was gegangen ist, hat man aus Twitter-Daten außer oder aus Facebook-Daten oder nennen sie, hat man versucht, eine Früherkennung beziehungsweise ein Management der Situation zu machen. Und ja, der Mensch vernetzt sich auch immer mehr. Das ist, ich weiß nicht, da gibt es kein Passwort dafür. Industrie 4.0, nein. IoT, glaube ich, ist das eh. Das ist, glaube ich, Internet der Dinge, oder? Wie würdest du sagen? Ja. Das, dass man eine Smartwatch hat und dass man wenn man laufen geht, das postet man und wenn man Radl fahren geht und so weiter und so weiter. Und die Idee ist für mich schon noch immer sehr stark, diese Daten, die da ja produziert werden, zu benutzen. Jetzt treibt mich inzwischen aber um, dass ich diese Daten zwar nutzen will, aber ich will, dass die Daten so anonymisiert sind, dass sie nimmer, und zwar wirklich nimmer, auf eine einzelne Person verweisen. Damals war unser Gedanke, und da darf man uns durchaus auch was Positives unterstellen, wirklich, wir wollten was Positives machen, wir wollten helfen, ja. Dann danach, und das hat ja bis halt zu dieser Datenschutzgrundverordnung geführt und so viele andere auch gesetzliche Regulierungen, das Datenschutzgesetz ist auch überarbeitet worden und auch da gibt es ja genug Diskussionsgrundlage, weil eben man das auch manipulativ einsetzen kann, man kann daraus Geschäftsmodelle machen, die jetzt für uns ein Geschmäckle haben. Und das nicht. Und da habe ich jetzt wieder großes Interesse, Sensoren zu definieren. Ich möchte kein Hardwareentwickler sein, aber sie zu überlegen, kann ich vielleicht, gibt es Sensoren, die Daten liefern, die nicht die Privatsphäre von Menschen irgendwie kompromittieren. Mhm. Und da ein Beispiel, haben wir Versuche gemacht mit einem Laser Range Finder, das G-Profil von Menschen in einen Supermarkt zu messen, um einfach zu schauen, man kann, das habe ich nicht kennt vorher, man kann aus dem, wie Menschen sich bewegen, auch nicht zu 100%, aber man kann ein bisschen was rausfinden, sind die gut drauf, sind sie krank, haben sie einen guten Tag gehabt und alles solche Sachen. Und das ist ja für den Händler natürlich interessant, vor allem vielleicht auch von der Tageszeit abhängig. Wenn er aber da jetzt einfach lauter Kameras aufhängt, dann würde er ja sehr stark in die Privatsphäre der Menschen eintreffen und da vielleicht neue Orten zu finden, um dieses Datenquelle Mensch und Stadt und Gebäude, du hast BIM erwähnt, zu nehmen, ohne dass das die Privatsphäre zerstört. Privacy aware war halt schön. Ja? So ein bisschen wie beim anderen, Security soll usable sein, also diese Anwendbarkeit von Security, von Sicherheitsmaßnahmen und die Privatsphäre bewahrende Möglichkeit, Daten zu erfassen. Ja, das war meine Traumwelt.
Ja. Ich meine, die Digitalisierung ist ja im Prinzip ein mächtiges Werkzeug, das man so wie ein Messer auch entweder für was Gescheites, also für was Gutes einsetzen kann oder halt eben nicht für etwas Gutes. Es kann ein Werkzeug sein, es kann eine Waffe sein. Und so ist es in der Digitalisierung halt auch. Es hängt viel davon ab, welche Intention steht dahinter. Nicht? Es macht jetzt keinen Sinn, Messer zu verbieten, das wäre schwierig, sondern wir verbieten im Allgemeinen Menschen zu verletzen oder umzubringen. Das ist zielführender, auch wenn es trotzdem passiert, leider Gottes. Aber da würde es keiner auf die Idee zu kommen, weil wenn jemand erstochen würde, zu sagen, wir verbieten alle Messer, nicht? Oder wir kriminalisieren alle Messerhersteller oder Messerschleifer. Also was uns ja in Anfangsjahren ja passiert ist, dass wir ITler quasi da die Bösen waren, weil wir sind ja alles Hacker.
Ja, alle. Weil ja der Begriff Hacker ganz was anderes war.
Ich meine, das war ja auch. Ja. Und viele spielen da mit dem, nicht? Also rennen da mit Kapuzenpullis herum und nennen sich Live-Hacker und so, also auch nicht mehr im IT-Bereich. Ist natürlich auch ein bisschen kokettieren, nicht? Aber wie gesagt, so im Prinzip, die Digitalisierung als solches ist ja nicht schlecht, nicht gut, sondern es ist ein Werkzeug und wird dann erst schlecht und gut mit dem, was wir draus machen. Und selbst was man schlecht und gut empfindet, ist oft sehr subjektiv unterschiedlich.
Genau. Ja. Und es ist so wie bei vielen Dingen, um wieder vielleicht, ich versuche jetzt ein bisschen den Bogen wieder zum KMU zu spannen, das sie Partner suchen, denen man halt auch vertraut. Ja. Ich glaube, das spricht für Regionalität, zumindest in einem gewissen Bereich. Wenn man jetzt gerade so an das Business auch der Infrastruktur und so weiter denkt, wenn ich die Leute kenne, wenn ich da was zuordne, dann kann ich es auch viel leichter, denen zu vertrauen und auch zu erkennen, wann der kennt ja mich auch, der weiß ja meine Situation. Und da wieder, das sehe ich halt sehr oft, wenn wir dann da hinfahren, oder das machen ja jetzt da viele von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Digital Innovation Hub, fahren halt zu den verschiedenen Firmen dann oder die Firmen kommen zu unseren Veranstaltungen. Und sobald wir ins Gespräch kommen, dann gibt's da auch irgendwie halt die was dann immer als Anbieter definiert werden, aber auch die Anbieter sind ja Menschen. Und die, wenn sie die dann kennenlernen und sagen, du bist aus dem Eck und so weiter, dann kann auch diese Zusammenarbeit viel besser klappen. Das heißt jetzt nicht, dass ich, nicht auch mal irgendwie gut finde, was der Microsoft oder der Google oder irgendwer macht. Aber gerade als kleiner und mittlerer ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich lokale Partner zu suchen, wo man auf Augenhöhe miteinander reden kann und für die man auch wichtig ist. Ja? Also ist ja selbstverständlich, dass jetzt ein einzelner Request zu irgendeiner Produktänderung in einem Microsoft-Produkt aus Salzburg wahrscheinlich anders gewichtet wird, als wir, wenn da der VW-Konzern nachfragt oder so.
Ja, minimal. Minimal. Ja, ja. Und gleichzeitig, das Schöne ist ja, dass es eben nicht die eine global für alle gültige und beste Lösung gibt, weil das wäre dann der Monopolist sondersgleichen. Und gleichzeitig ist es natürlich die Qual der Wahl, da aus diesem riesigen Portfolio, das es gibt an Anbietern, die passenden zusammenzusuchen und dann auch jemanden zu haben, der die alle unter den Hut bringen kann, sind wir wieder beim Systemhaus, der nach bestem Wissen und Gewissen da eben die Lösungen zusammenstellt, die dann auch gemeinsam funktionieren und einen Sinn und einen Zweck beim Kunden erfüllen.
Genau.
Genau.
Und das kann nur funktionieren, wenn man den Kunden kennt. Und genauso ist es jetzt, und da schließt sich das für mich ganz gut zusammen, wenn ich irgendwie einfach den Katalog der Passwords surfe, dann sind die ja für sich nicht schlecht. Die sind ja alle auf irgendeinem Hype-Cycle von einem großen Berater drauf und der hat das bis jetzt ganz gut gemacht. Trotz alledem heißt das nicht, dass das eins zu eins so verwendbar ist. Ja. Ich habe sogar ein bisschen Respekt vor diesem Plattformeffekt. Wir sehen den ja in andere Bereiche genug. Es sind gute technische Lösungen nimmer am Markt, weil größere, nicht so gute, einfach den ganzen Markt haben. Ja, der Plattformeffekt, der existiert halt einfach. Und da habe ich sogar großen Respekt davor, weil wenn einmal das Angebot wirklich nur mehr aus einer Cloud kommen würde oder sowas, und auch diese ganzen dann Integratoren, die nur mehr aus diesem Set auswählen können, nach bestem Wissen und Gewissen, aber nur mehr aus dem Set auswählen können, dann können sie natürlich auch nichts auswählen, was da nicht drinnen ist. Ja? Ja. Und das spricht wieder sehr für unseren Mittelstand, für unsere Kleinteiligkeit, die manchmal so mühsam ist. Also wenn du bei uns irgendwo was erreichen willst, und einmal alle an den Tisch bringen willst, wird das oft ja, kennen wir alle, ja, wird das oft nicht einfach. Aber der Riesenvorteil ist, von der Situation, wo halt viele in viele Richtungen laufen, dass auch immer wieder welche in die richtige Richtung laufen und nicht alle in eine Richtung laufen und wenn dann aber das falsch ist, es sehr lang dauert, um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Ja, also, ja. Hat das auch was Gutes, dass man teilweise recht kleinteilig funktioniert.
Ja, ja. Und so große Plattformen haben es ja an sich erstens mal eher träge zu werden und vor allem, wenn man selbst herrlich. Und dann ist es mit Innovationen eh bald einmal gegessen. Also irgendwann schlaft das dann ein, das verknöchert, das verholzt. Und dann ist aus einem dynamischen, modernen Startup auf einmal so ein Dinosaurier geworden. Das ist eine Gefahr für jeden Betrieb.
Ja. Wo interessant wird, es oft schnell geht. Ja. Und zwar auf alle Ebenen. Also es skaliert nicht. Es ist nicht so, wenn du 1 Million Mitarbeiter hast, dann bist du verknöchert, sondern es gibt Firmen, die ich beobachtet habe, die waren mit 30 nur mit 30 Leuten nur top notch und sind voll abgegangen wie ein Zapferl und mit 35 waren es plötzlich, mit 35 Leuten waren es plötzlich ganz, ganz klassisch, wo man dann gedacht hat, man muss 5 Formulare ausfüllen, um irgendeinen Veränderungsprozess einzubringen. Oh, interessant. Da fällt mir auch die Expertise, da müsste man so, das ist auch Systemforschung, aber andere Systeme.
Ja, spannend. Ja, Wahnsinn, Simon. Du, jetzt haben wir ja die IT-Welt zerlegt und wieder zusammengebaut. Du hast das Angebot der Fachhochschule erwähnt. Hast du sonst noch was, was du gerne noch anbringen möchtest?
Mir ist wirklich sehr daran gelegen, dass die Leute wissen, dass diesen Digital Innovation Hub jetzt gibt, zumindest nur das nächste Jahr, und dass da die Hochschulen da in Westösterreich und gemeinsam auch eben mit den ganzen Vermittlern in Westösterreich versuchen, ein Workshop-Angebot auch und ein Arbeitsgruppenangebot zur Verfügung zu stellen. Und wenn man auf dih-west.at schaut, dann gibt es da diese Homepage. Und wenn da also wirklich, es gibt Schulungen von alle Teilnehmer, das ist alles im Größen und Ganzen ist das finanziert. Das kann schon sein, dass man dann einmal für irgendeine Spezialschulung was zahlen muss, aber das ist sicher wert. Es gibt schöne Veranstaltungen und von meiner Seite halt auch immer die Hoffnung für Zusammenarbeit zur Interaktion. Wir skalieren nicht, also es ist nicht so, ich habe nicht 100 Simons und 100 Stefans und 2 Stefanis, 200 Stefanis auf der FH sitzen, die ich vorhalte, um dann, wenn die Anfragen kommen, die aus dem Hut zu zaubern, leider, ja, oder Gott sei Dank, kann man so oder so sagen, aber in einem überschaubaren Maß sind wir natürlich sehr daran interessiert, zusammenzuarbeiten. Wenn da gibt's auch immer wieder ganz gute Fördermöglichkeiten. Also wenn eine Firma sagt, ja, den oder den Aspekt, den der was auch einen Forschungsanspruch hat, den würden wir uns gerne mal gemeinsam anschauen, dann freut uns alle das natürlich. Oder eben, wenn man sagt, da gibt's eine Arbeitsgruppe zum digitalen Zwilling oder zur kollaborativen Robotik oder zum Tourismus Meets Industry 4.0, da würde ich doch schon lange gerne mal auch beitragen, dann freuen wir uns halt extrem, wenn sie die Leute melden und mit uns ins Gespräch kommen. Ansonsten, es lohnt sich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, und es lohnt sich auch, die Information. Die IT gibt's nicht mehr, es ist alles sehr komplex geworden, aber es ist immer nur sehr viel Platz auch und gibt's tolle Arbeitsmöglichkeiten. Also wenn man jetzt jung ist, man sollte, glaube ich, immer interessiert sein an dem, was man macht. Aber wenn man sagt, ja, man hat jetzt zwei Möglichkeiten, das eine ist halt, keine Ahnung, ich mag jetzt gar nichts Schlechtes sagen, und das andere ist IT, dann zu sagen, man kann sich mit IT beschäftigen und man hat wirklich eine gute Perspektive. Es gibt tolle Jobs, es gibt sehr viele offene Jobs. Und selbst wenn wer sagt, er ist einfach nur daheim und tut gerne mal ein bisschen programmieren und was lernen, selbst da gibt es tolle Angebote. Also unser Feld ist riesig inzwischen. Da gibt es fast nichts mehr, was man nicht machen kann.
Genau, also wer eine gewisse Neugierde und Freude am Forschen und am Umsetzen mit sich bringt, der findet garantiert in unserer Branche was ihn erfüllt und wo er wirklich sein Lebensinhalt findet. Das kann man nur unterstreichen. Lieber Simon, vielen Dank. Es war sehr kurzweilig, finde ich. Du bist ja ein richtiger Kommunikator. Auch das gibt's in der ID. Und danke dir für deine viele Zeit, danke für die Bereitschaft, da mit mir in dieses Podcast-Interview zu gehen. Ich wünsche dir alles Beste, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine, damit deine Botschaft und deine Mission wirklich auch rausgeht in die Welt, und hoffen, dass das DEH vielleicht dann verlängert wird. Das würde ich auch sehr begrüßen. Es hat ja doch jetzt einmal anlaufen dürfen und sicher viel entstanden, das auch noch über längere Zeit weiterwirken darf und weiterwachsen darf, falls Verantwortliche zuhören. Das wäre sicher eine gute Investition in die Zukunft. Vielen lieben Dank.
Danke, Markus. Hat mir voll viel Spaß gemacht. Danke, danke.
Mach's gut. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.